Hey, 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 willkommen zum NBA-Tauchgang. Heute besprechen wir die Top 3 Breakout-Kandidaten. Wer wird in der kommenden Saison richtig durchstarten wie eine Rakete? Hey, hallo Leute, herzlich willkommen zum NBA-Tauchgang. Die nächste Folge im Sommer, wo sonst wenig passiert ist, am Start. Erstmal freue ich mich sehr, dass wir ziemlich viele neue Hörer da anscheinend dabei haben. Auch durch Jonathan und seinen Jeden Tag NBA-Podcast haben wir anscheinend ein paar neue Hörer dazu gewinnen können. Jetzt einmal die Bitte, wenn euch der NBA-Tauchgang gefällt, dann lasst uns bitte mal bei iTunes ein Review da und ein Rating. Das hilft sehr und als ich das letzte Mal geguckt habe, hatten wir ziemlich wenig. Ich werde deswegen eine gute Idee von Jonathan aufgreifen und hier auch in nächster Zeit, wenn es da Reviews gibt, also wenn ihr was schreibt über den Podcast und uns eine positive Bewertung gibt, hier ein Shoutout für die Leute geben. Und heute wollen wir drei Themen vor allem besprechen. Mal sehen, ob wir vielleicht sogar noch zu ein bisschen mehr kommen. Das sind einmal die Breakout-Kandidaten für die nächste Saison, dann die Most Underrated Player 3 und dann die Top 5 League Pass Teams. Und ich habe mir einen Gast eingeladen, denn alleine macht es keinen Spaß. Und ich begrüße heute Tom Schneider. Hi Tom.
Hallo Arne, schön, dass ich dabei sein kann.
Ja, wunderbar, dich mal wieder an Bord zu haben. Wir haben ja schon einige Podcasts in der Vergangenheit zusammen gemacht, aber der letzte ist jetzt doch schon ein bisschen länger her. Und ja, ich hoffe, du bist richtig heiß auf dieses Thema.
Auf jeden Fall.
Ja, hast du so bei den Breakout-Kandidaten alle Spieler mit reingenommen, also die in der NBA sind oder die Rookies ja wahrscheinlich nicht, ne? Ich meine, weil man kann ja nur einen Breakout haben, wenn man vorher schon irgendwas gemacht hat.
Ja, genau. Also Rookies habe ich grundsätzlich ausgeschlossen und ich habe auch jetzt ein bisschen davon abgesehen, mir da wirklich einen Sophomore rauszugreifen. Einfach weil der Sprung da auch immer sehr vorhersehbar ist. Ich hatte so ein bisschen damit kokettiert, vielleicht Marvin Bagley oder so hier in die Waagschale zu werfen, aber habe mich jetzt letztendlich doch dagegen entschieden. Und ich habe auch mal so ein bisschen als Ansatz mir überlegt, dass ich mir halt vor allem Leute suche, die im besten Fall noch vor ihrer Prime sind, wo es halt wirklich auch noch wahrscheinlich ist, dass da eben noch ein gewisser Sprung kommen kann.
Ja, super. Also ich muss auch sagen, dass ich generell immer so den Sprung im zweiten Jahr schon eher so bei den Top-Rookies voraussetze. So wie es dann zum Beispiel bei Fox war. Aber ich würde die Second-Year-Player nicht generell ausschließen. Vor allem bei Spielern, wo ich von dem Rookie ja auch schon sehr überzeugt bin. Aber wir können ja mal gucken, wen wir da dann so haben. Also für mich in den letzten Jahren waren da so die besten Breakout-Spieler, zum Beispiel Pascal Siakam und Victor Oladipo und auch D'Angelo Russell. Und ich muss sagen, dass ich die alle vor der Saison noch ziemlich gut getippt habe. Also bei denen war ich mir schon ziemlich sicher, dass sie ziemlich gut spielen werden, dass es kommen wird. Bei Siakam vielleicht noch am wenigsten von den drei, weil da einfach ja mit dem Kader nicht unbedingt so doll zu erwarten war, dass er so eine riesige Rolle bekommt. Aber sonst würde ich doch schon sagen, dass ich die letzten Jahre da immer ganz gute Tipps dabei hatte. Und worauf ich immer noch achte, ist, wie das Team so dasteht. Also es macht natürlich schon was aus, wenn jetzt das Team auch mehr Siege holt, ne? Das ist immer so eine Sache, wo ich so denke, okay, wenn das Team völlig im Keller bleibt und keine Chance hat, irgendwie wirklich irgendwie überhaupt mehr Spiele zu gewinnen, dann ist es schwer, da von einem Breakout zu sprechen. Und dann ist es auch immer so eine Sache, ja, wenn die Rolle sich so verändert, ne? Wenn da irgendwie es so Veränderungen im Team gab, dass derjenige Starter wird, dass der mehr Minuten bekommt, dann ist es natürlich auch sehr viel wahrscheinlicher, dass da irgendwie ein Breakout kommen kann. Ja, ich würde vorschlagen, dass du einfach mal mit deinem ersten Kandidaten anfängst, Tom.
Mache ich. Vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung. Also ich müsste da auf jeden Fall Respekt zollen, dass du da schon den einen oder anderen Sprung vorher gesehen hast. Bei mir ist zum Beispiel so, wenn ich den Namen D'Aaron Fox höre, dann läuft es mir immer noch so ein bisschen kalt den Rücken runter, weil ich habe vor der letzten Saison in der Sacramento Kings Preview eben mich absolut ja abfällig über den guten Mann geäußert und das ist mir dann im Verlauf der Saison gehörig um die Ohren geflogen.
Ja, so ist es halt mit diesen ganzen Sachen, die wir jetzt gerade so machen. Ne? Es ist halt erstens irgendwie Entertainment, denn niemand kann in die Zukunft schauen. Wir sind Leute, die sich sehr viel mit dieser Liga beschäftigen und natürlich auch dieses Power Ranking, was ich zum Beispiel mit Jonathan gemacht habe, das ist Entertainment. Wir machen da irgendwie unsere Tipps und unsere Picks und sagen, wen wir wo sehen, wen wir verbessert sehen, wen verschlechtert. Aber natürlich ist es letztendlich so, dass wir auch nicht in die Zukunft gucken können und dass sich auch noch super viel ändert. Und so ist es eben auch mit so einer Saison. Kann auch sein, dass wir jetzt hier Leute dabei haben, bei denen es nicht doll nach oben geht oder die sich verletzen oder was auch immer. Aber es ist eben Entertainment und es macht Spaß, darüber zu reden und sich vorzustellen, was irgendwie so geht. Von daher machen wir das einfach, ne?
Ja, auf jeden Fall. Und eben, ich finde auch, wenn man sich schon hinstellt und sich quasi mit seinen Aussagen angreifbar macht, beziehungsweise solche Prognosen wagt und versucht, da rum zu analysieren, eben dann kann es halt immer auch mal gut sein, dass man sich bei einem Spieler irgendwie vertut oder eben auf der anderen Seite, wie bei dir, auch mal ein Glücksgriff landet sozusagen. Genau. Okay, dann würde ich jetzt einfach mal anfangen mit einem meiner drei Spieler. Und zwar habe ich zum einen Bam Adebayo mir aufgeschrieben von den Miami Heat. Der ist 22 Jahre alt, also noch relativ jung und hat letztes Jahr auch nur 23 Minuten pro Spiel gesehen, beziehungsweise auch nur 28 Starteinsätze gehabt. Und ja, bekanntermaßen ist jetzt eben Hassan Whiteside nicht mehr im Team. Ich gehe fest davon aus, dass er in der kommenden Saison eben die Starterrolle bekleiden wird und würde auch davon ausgehen, dass eben auch seine Minuten nochmal einen gehörigen Boost bekommen. Und deswegen würde ich auch davon ausgehen, dass er eben sowohl seine Scoring-Ausbeute nochmal steigern kann, als auch den Impact, den er eben dem Team bringt. Also letztes Jahr waren es eben 9 Punkte, 7 Rebounds beim 120er O-Rating, also schon extrem effizient. Und er ist eben echt ein, ja, meiner Meinung nach sehr talentierter, explosiver Pick-and-Roll-Big-Man, der jetzt nie irgendwie groß am Ball irgendwie Aktionen starten wird, aber eben im Pick-and-Roll schon ziemlich gut eingesetzt werden kann, der extrem hoch springen kann, eine gute Verticality hat und deswegen auch immer wieder mit Lobs angespielt werden kann. Und auch jemand, der defensiv meiner Meinung nach schon recht vielversprechende Ansätze gezeigt hat, da eben auch am Perimeter überraschend gute Arbeit geleistet hat. Und genau deswegen habe ich ihn hier als einen der Top 3 Breakout-Kandidaten notiert.
Mhm. Ja, ich habe ihn auch in der Liste von Spielern dabei gehabt, die ich mir angesehen habe. Und was mich bei ihm so ein bisschen davon abgehalten hat, ihn hier zu meinen Top 3 zu nehmen, ist, dass er letzte Saison ja schon 28 Spiele gestartet ist. Und da schon ganz ordentliche Stats hatte, aber es sieht doch eher so nach Starter, aber Roleplayer aus. Also ich weiß nicht, ob er so der Spieler ist, der jetzt so richtig poppt, was die Stats und den Impact so angeht. Ich glaube, er ist eher so der 5. Starter. Er hatte dann halt in 28 Spielen, in 28 Minuten 12 Punkte und 9 Rebounds im Schnitt. Das ist natürlich gut, aber jetzt nicht so ein richtiger, so ein richtig krasser Breakout. Und ich hab schon, als ich dann darüber nachgedacht habe, wie es nächste Saison wahrscheinlich so wird, mit Jimmy Butler dann noch im Team, gedacht, dass wahrscheinlich die Rolle doch sehr ähnlich sein wird, denn sie haben ja auch noch Kelly Olynyk als Center. Und erwartest du denn, dass er jetzt da deutlich mehr macht noch, irgendwie jetzt so Statistik oder vielleicht auch mehr Minuten spielt, also in die 30er da geht, oder was meinst du?
Ja, würde ich eigentlich schon meinen. Also ich glaube jetzt auch nicht, dass irgendwie Bam Adebayo jetzt irgendwie, was weiß ich, der zweite oder zweieinhalbte Star der Heat wird oder sowas. Aber ich glaube schon, dass er im nächsten Jahr nochmal mit einer größeren Rolle betraut werden könnte. Und eben, ich könnte mir auch vorstellen, dass er im Pick and Roll mit einem Spieler wie beispielsweise Jimmy Butler extrem gut harmonieren kann, da eben, wie gesagt, echt gut am Ring abschließt. Und was ich auch noch ganz witzig fand, ist jetzt auch kein klarer Indikator dafür, dass er mal ein Star wird, aber er ist eigentlich extrem gut darin, Freiwürfe zu ziehen, also hat eine Freiwurfrate von fast 50%, also bei fast jeder zweiten Aktion kommt er an die Linie und er trifft die eben auch extrem gut mit 74%.
Ja, und was natürlich auch gut für ihn ist, ist, dass er beim Team USA dabei ist. Man hat in der Vergangenheit häufiger gesehen, dass Leute, die beim Team USA dabei sind, sehr große Sprünge machen und dann danach sehr gut spielen in der Saison. Er ist dann natürlich auch schon gut vorbereitet und das wird ihm vielleicht auch dann zugutekommen. Ja, ich würde dann mal meinen ersten Kandidaten raushauen. Mhm. Ich habe Donovan Mitchell als ersten Breakout-Kandidaten gepickt. Wir hatten ja jetzt in letzter Zeit schon uns auch ein bisschen mal so über Donovan Mitchell ausgetauscht. Und ich muss sagen, dass ich bei ihm schon das Potenzial sehe, dass er in der Western Conference in der nächsten Saison All-Star wird. gerade weil das Team auch nochmal ein bisschen verbessert ist. Ich glaube, dass mit Conley als Point Guard an seiner Seite er nochmal ein bisschen das Leben einfacher haben wird, vielleicht etwas bessere Schüsse bekommt, ein bisschen mehr Platz, wenn er Richtung Korb geht. Und ich finde, dass er letzte Saison auch schon, ja, sich schon ziemlich verbessert hat. Also die ersten Monate, also Oktober, November, Dezember war ganz schwach. Also da hat er kaum getroffen, hatte 24% Dreierquote im November und 29% Dreierquote im Dezember. Aber danach hat er im Januar 41 mit 2,8 getroffenen Dreiern, dann also von da an immer mehr als zwei Dreier getroffen, 2,3 Dreier getroffen mit 32%, 2,9 mit 44 im März und dann im April nochmal in 5 Spielen 3,4 Dreier getroffen mit 50% und er hatte dann eben auch ab Dezember 27,7 Punkte im Schnitt, 25,4, 25,3, 28,4 und das macht nach dem All-Star-Break in 24 Spielen 26,7 Punkte mit 45% Dreierquote und ja, ich sehe einfach, dass den Kader, vor allem die Starting Five nochmal für ihn als ja, eine etwas einfachere Situation, dass der Gegner sich nicht ganz so auf ihn konzentrieren kann und wenn er passt, er dann eben auch die guten Schützen findet oder eben Gobert. Und ich kann mir vorstellen, wenn sie auch noch ein paar Spiele mehr gewinnen, dass er in der nächsten Saison All-Star wird.
Ja, ich muss sagen, ich habe den Pick ehrlich gesagt fast schon antizipiert, einfach weil du ja auch schon erwähnt hast, wir da in der Vergangenheit jetzt auch schon so ein bisschen immer wieder drüber geredet haben. Und ich kann auch auf jeden Fall verstehen, dass du ihn an der Stelle nennst. Und ja, bin eigentlich auch jemand, der von Mitchell relativ viel hält. Aber ich glaube, ich bin dennoch ein bisschen pessimistischer als du. Ich glaube auch, dass es ihm auf jeden Fall helfen wird, dass er jetzt mit Mike Conley jemand hat, der ihm noch so ein bisschen ja, dabei hilft, das Spiel zu organisieren. Also er musste in der letzten Saison wirklich extrem viel machen. Hatte eine Superstar-Usage von 31,5% und hat eben auch in diesem System der Jazz, wo der Ball viel läuft, trotzdem extrem viel für sich und andere kreiert. Da wird er jetzt auf jeden Fall Entlastung bekommen von Conley und auch in gewissem Maße von Bogdanovic. Aber bei ihm, was mir so ein bisschen Sorgen macht, ist, dass ich ja nicht weiß, ob er es jetzt schafft, sozusagen wieder in eine etwas kleinere Rolle zurückzugehen. Also er hat jetzt eben als Rookie extrem überrascht, war dann letztes Jahr so die unangefochtene Nummer 1 bei den Jazz und muss sich jetzt eben wieder so ein bisschen ins Teamkonstrukt einreihen. Und es kann absolut gut sein, dass er das wunderbar schafft, eben wieder deutlich effizienter wird, weil Effizienz ist so ein Thema, wo man ihn in der letzten Saison leider ein bisschen kritisieren muss. Aber ich kann mir halt auch vorstellen, dass er ja so ein bisschen Probleme damit hat, jetzt wieder einen Schritt zurückzugehen, nachdem er jetzt quasi sozusagen schon mal ein bisschen the man war im Team. Aber man kann auch da wahrscheinlich auf Team USA verweisen, wo er jetzt auch die Erfahrung machen wird, mit vielen extrem talentierten Spielern zusammen ein paar Spieler auf dem Feld zu stehen und vielleicht nimmt er ja ein bisschen was aus der Erfahrung mit dann für die nächste Saison.
Ja, also ich glaube gar nicht, dass er so einen großen Schritt zurück machen muss. Ich glaube auch nicht, dass Conley da jetzt dazu oder Conley und Bogdanovic dazu führen werden, dass seine Rolle da sehr viel kleiner wird. Ich glaube eher, dass seine Würfe dann ein bisschen besser werden. Ja, vielleicht, also jetzt war, er hat schon sehr, sehr viele Würfe genommen, ne? Nach dem All-Star-Break 20,4 Würfe. Das wird vielleicht ein bisschen runtergehen, aber ich meine, irgendwer muss die erste Option sein. Da ist, finde ich, Mitchell der beste Kandidat für. Und Conley macht dann halt einfach das Spiel. Also ich sehe eigentlich nicht, dass er da irgendwie deutlich zurückstecken muss. Also er ist ja der beste Offensivspieler und Scorer, den sie haben.
Also ich würde ihn auf jeden Fall als den talentiertesten bezeichnen, aber als besten, ich weiß nicht, ob ich so weit gehen würde. Ich halte auch relativ viel von Mike Conleys Scoring-Fähigkeiten, auch wenn der die in einem etwas kleineren Volumen bisher gezeigt hat. Aber ja, also eben dieses Effizienzthema wird, glaube ich, so ein bisschen der Knackpunkt sein in der nächsten Saison. Und ich finde, ja, ich kann durchaus nachvollziehen, warum man eben ob der besseren Mitspieler da jetzt bei ihm auch sehr optimistisch ist.
Ja, und das ist natürlich so, ne? Er war jetzt in der letzten Saison, in der zweiten Saisonhälfte, deutlich besser als in der ersten Saisonhälfte. Und da hoffe ich natürlich auch bei so einem jungen Spieler wie ihm, dass das eben auch die Progression war und dass er diese Leistung dann eben auch mal über eine ganze Saison bringen kann. Ne? Das ist natürlich die Hoffnung dabei. Also Effizienz ist auf jeden Fall das Thema von Donovan Mitchell im Moment noch. Aber ich finde eben, dass das in der letzten Saison sehr, sehr viel besser geworden ist. Von daher habe ich da schon ein bisschen Vertrauen in ihn.
Ja, das kann ich gut verstehen. Dann
ja, wer ist der Nächste?
Ich habe mir außerdem noch Caris LeVert aufgeschrieben.
Das habe ich schon antizipiert.
Ja, da kann man mir jetzt sicherlich auch so ein kleines bisschen Recency-Bias vorwerfen, weil ich mir jetzt in den letzten Tagen nochmal die Philly gegen Nets-Serie in den Playoffs reingezogen habe und LeVert einfach extrem gut aussah. Allerdings sah er letztes Jahr in der Regular Season gar nicht so gut aus. Er hatte eben extreme Verletzungsprobleme, hat auch nur 40 Spiele gemacht in der Saison und auch nur 25 Minuten pro Spiel bestritten. Und ja, auch die Zahlen, die er in der Regular Season aufgelegt haben, also 14 Punkte bei einem 105er O-Rating, sind auf jeden Fall noch ausbaufähig. Aber ich fand ihn nach der Verletzung und eben gerade in den Playoffs extrem stark. Da hat er sich wirklich sehr dynamisch gezeigt. Und eben, er ist ein wahnsinnig explosiver Spieler, der ja seinen Wurf wahrscheinlich noch ein bisschen ausbauen muss, aber jetzt schon sehr gut zum Korb kommt, am Korb auch extrem effizient abschließen kann und eben für mich auch schon so ein paar interessante Playmaking-Flashes gezeigt hat, dann wieder den richtigen Pass nach draußen zu spielen. Und eben, er ist auch noch relativ jung, also bin ich da auch überzeugt, dass er noch Potenzial aufzuweisen hat. Und ja, ich habe mir auch mal ein bisschen die Situation der Nets im nächsten Jahr angeschaut. Ich gehe davon aus, dass auf dem Flügel da jetzt ein paar Minuten frei sein werden, nachdem zum Beispiel auch unter anderem Demary Carroll das Team verlassen hat. Und genau deswegen habe ich mir LeVert als zweiten Spieler hier notiert.
Ja, kann ich absolut verstehen. Finde ich auch einen guten Pick. Der, also den hatte ich vor der letzten Saison schon als Breakout-Kandidat und dann hat er in den ersten Spielen 27, 28 gemacht und dann 19 und dann nochmal 10 und dann 21 und 23. Also das ist super gut losgegangen. Ich habe gleich von Anfang an gedacht, ja, hier sehen wir den Breakout von Caris LeVert und dann hat er sich ja diese schwere Verletzung geholt, wo er sich den Fuß ausgekugelt hat. Genau, danach ist er nicht mehr so richtig in die Gänge gekommen, aber dann, wie du sagst, ne, gegen Philly hat er in den Playoffs 23, 13, 26, 25, 18 gemacht. Das macht 21 Punkte im Schnitt in der ersten Runde und das in 28 Minuten. Das war schon richtig stark und da konnte Philly ihn kaum verteidigen. Das macht schon Hoffnung für die nächste Saison. Also war auf jeden Fall auch einer, den ich mir angeguckt habe.
Ja, zumal er auch wirklich der Einzige war, der ohne Furcht mal ums Mal gegen Joel Embiid zum Korb gezogen ist und eben dort auch echt, ja, wirklich gut gegen ihn aussah. Und Embiid ist ja schon jemand, der wirklich auf einem sehr hohen Niveau verteidigen kann. Allerdings muss man natürlich auch ein bisschen aufpassen, weil letzten Endes waren das jetzt auch nur 5 Spiele, eine relativ kleine Sample Size. Aber dennoch hat es mir gereicht, um so ein bisschen, ja, um bei mir so ein bisschen Fantasie zu wecken.
Ja, kann ich absolut verstehen. Ich finde ihn auch einen sehr interessanten Spieler. Und ich bin sehr gespannt, was er in der nächsten Saison machen kann. Kann auf jeden Fall ein richtig gutes Jahr werden für ihn. Ja, dann mache ich mal mit meinem nächsten Kandidat weiter, ne? Mhm. Also, wir haben es ja am Anfang schon gesagt, dass wir beide bei Rookies eigentlich eher zurückhaltend sind. Ich habe aber dieses Mal da eine Ausnahme gemacht, weil ich glaube, dass es da einen sehr speziellen Kandidaten gibt fürs nächste Jahr. Und das ist Trae Young. Ich glaube, dass Trae Young nächstes Jahr eine verrückte Saison spielen wird. Und ich könnte mir schon vorstellen, dass er, obwohl die Hawks wahrscheinlich nicht super viele Spiele gewinnen, eventuell einen All-Star-Spot bekommt. Also ich finde einfach, dass er offensiv so eine starke Waffe ist, dass er so viel gute Sachen mit dem Ball macht, dass er so viel an die Freiwurflinie kommt. Er ist so schnell, so schwer zu verteidigen. Und er hat eben in der letzten Saison nach dem All-Star-Break 24,7 Punkte und 9,2 Assists im Schnitt gemacht. Und die Hawks haben schon phasenweise in der Saison ja mal sogar so einen Stretch dabei gehabt, wo sie, ich glaube, 30 Spiele lang 50% ihrer Spiele gewonnen haben. Am Ende war es dann wieder weniger. Aber das liegt bei den Hawks dann natürlich auch so ein bisschen im Tanken. Und er hat eben schon gezeigt, dass er, was die Statistik angeht, alles auflegen kann. Also das sind ja Point Guard Numbers, vor denen sich, wo er sich vor niemandem verstecken muss. Und ich glaube einfach, dass das in der nächsten Saison schon konstanter wird, denn er ist so schlecht in die Saison gestartet, hat die ersten Monate fast gar nichts getroffen und ich sehe da ein krasses zweites Jahr für Trae Young.
Ja, den Pick kann ich auch sehr gut verstehen. Also ich finde es interessant, weil ich habe letztes Jahr vielleicht über 5 oder 6 verschiedene Spieler so Scouting-Videos gemacht und eben sowohl Donovan Mitchell als auch Trae Young waren jemand davon. Deswegen gab es auch einen Stretch in der Saison, wo ich mir sie wirklich mal ganz genau angeschaut habe. Und ja, bei Young, ich kann die Begeisterung schon verstehen. Also ich fand, er hat am Playmaking wirklich in der ersten Saison schon sehr überzeugt, hat das komplette Arsenal an Pässen beherrscht und wirklich auch schon relativ schnell ziemlich gute Entscheidung getroffen, was eben in der NBA durchaus nicht jedem Point Guard gelingt. Und auch was den Wurf angeht, hat er da eben ja zunehmend Sicherheit reinbekommen, hat am Anfang extreme Probleme gehabt, hat dann, wenn ich mich nicht täusche, auch erstmal sein Volumen ein bisschen runtergefahren und erstmal versucht, wirklich gute, sorgfältig ausgewählte Würfe zu nehmen und dann eben am Ende nochmal ein bisschen aufgedreht und hatte da wirklich auch einen sehr guten Stretch. Insofern kann ich gut verstehen, dass du ihn hier als Breakout-Kandidaten ins Feld führst.
Ja. Ja, genau, wenn man sowas in seiner Rookie-Saison schon macht, ich meine, wann hat man mal einen Rookie gesehen, der die letzten 3 Monate solche Zahlen auflegt, als Point Guard auch noch in der Liga und das bei gar nicht so einer schlechten Saison, was auch den Teamerfolg angeht, da bin ich schon sehr gespannt. Also ich muss sagen, ich sehe Luka Doncic da zum Beispiel auch so ähnlich. Ich könnte mir bei Luka Doncic auch vorstellen, dass es eine richtig krasse Saison wird. Ich hatte jetzt gerade auch so Bilder und Videos gesehen, dass Doncic sich gerade körperlich ein bisschen besser in Form bringt wohl. Muss man mal sehen, ob es dann tatsächlich so ist oder wie er aussieht, wenn er spielt. Aber ich hatte das Gefühl, dass während bei Trae Young die Formkurve während der Saison eher nach oben ging, ging sie bei Luka Doncic eher so ein bisschen nach unten. Die Effizienz ist bei Trae Young im Laufe der Saison besser geworden. Bei Luka Doncic ging sie eher ein bisschen runter und ja, ich habe einfach das Gefühl, dass Trae Young da weniger Punkte hat, die gegen ihn sprechen. Also ich glaube, bei Doncic ist es tatsächlich irgendwie die Fitness und der körperliche Zustand, der ihn letzte Saison davon abgehalten hat, das über die ganze Saison auf dem höchsten Level zu machen. Und bei Trae Young, der hat jetzt schon gezeigt, dass es auf jeden Fall zumindest vom Volume her geht, ne?
Also ich bin an sich auch noch bei Luka Doncic, eben was die Zukunft angeht, ein bisschen höher als bei Young. Aber ich stimme dir absolut zu. Also wenn die letzte Saison, sagen wir, noch 1-2 Monate länger gegangen wäre, dann wäre das Rookie of the Year-Rennen doch nochmal hinten raus ziemlich spannend geworden, weil eben Young im Saisonverlauf wirklich zunehmend aufgedreht hat und sich da immer besser präsentiert hat.
Ja. Dann hast du noch den dritten, ne?
Genau, da bin ich mal gespannt.
Breakout-Kandidaten.
Ob und inwieweit du ihn mir durchgehen lässt, weil er kann eigentlich gar nicht mehr so richtig ausbrechen, weil er schon zu den Superstars der Liga gehört. Und
Pascal
zwar,
Siakam.
Nee, nicht ganz.
Pascal Siakam?
Okay. Er spielt auf der gleichen Position tatsächlich, aber es ist nicht Pascal Siakam, sondern es ist Anthony Davis. Über Pascal Siakam habe ich aber auch tatsächlich nachgedacht. Also vielleicht müssen wir noch kurz zwischen reinzuwerfen. Ich habe Tatum, Marvin Bagley, Mitchell Robinson für einen Moment und Siakam hier considered, aber habe mich jetzt noch als dritten Kandidaten für Anthony Davis entschieden. Und ja, jetzt
für Anthony Davis
warum.
Als Breakout-Kandidat.
Genau. Was macht Davis an der Stelle? Inwiefern soll er ausbrechen? Ja, die Frage versuche ich jetzt mal so ein bisschen zu beantworten. Und zwar hat Davis letzte Saison natürlich, wie wir es von ihm quasi auch erwartet hätten, wieder sehr gute Zahlen aufgelegt. Hat die zweite Saisonhälfte, beziehungsweise eher das letzte Saisonviertel, wenn man so will, kaum noch gespielt, kam aber trotzdem im Schnitt über die Saison auf 26 Punkte, 12 Rebounds und 4 Assists mit 2,4 Blocks und 1,6 Steals. Und ja, ich glaube aber, dass Davis in der nächsten Saison nochmal eine ganze Schippe drauflegen wird und sich mit seinen Leistungen in den engeren Kreis der MVP spielen kann, indem er jetzt zumindest in den letzten 2-3 Saisons ja nicht unmittelbar anzufinden war, weil ich eben glaube, dass er an der Seite von LeBron nochmal auf einem ganz anderen Niveau performen kann. Also ich halte relativ viel von Jrue Holiday, aber LeBron ist als Playmaker, der ihn da aus dem Pick and Roll oder auch aus anderen Spielsituationen mit Pässen versorgt, doch nochmal ein ganz anderes Kaliber. Und ich fand auch, dass er in der letzten Saison so ein bisschen unterm Radar schon an bestimmten Skills gearbeitet hat. Also ich fand, er hat in der letzten Saison eben an seinem Passing gearbeitet, hat da schon Fortschritte bei den Passing Reads gezeigt und eben auch den Wurf schon ein bisschen vorangetrieben, hat letzte Saison immerhin 33% Dreier getroffen bei respektablen 2,6 Versuchen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn er jetzt in der Offseason, er hat offensichtlicherweise auch keine Playoffs gespielt, nochmal intensiv an seinem Game gearbeitet hat, dass er da auch diese Aspekte nochmal verstärken kann und dann wirklich eine extrem gute nächste Saison spielen wird. Dazu bin ich der Meinung, dass er eben extrem gut zu LeBron James passt und ich kann mir auch gut vorstellen, dass LeBron auf seine alten Tage eben so ein bisschen schauen wird, dass er vor allem Anthony Davis als seinen Co-Star so ein bisschen im MVP-Rennen pusht und eben da eben auch zu den nötigen Leistungen verhilft. Und genau, deswegen habe ich mich entschieden, hier so ein bisschen unkonventionell Anthony Davis bei den Breakout-Kandidaten einzuordnen, einfach weil ich glaube, dass er von seinem schon sehr guten Top-10-spielermäßigen Niveau das nächste Level der, sagen wir, absoluten Top-3 bis allerhöchstens Top-5-Spieler der Liga erreichen wird und da eben einen ernsthaften MVP-Case in der nächsten Saison für sich machen kann.
Ja, ich kann ihn dir tatsächlich nicht so ganz durchgehen lassen als Breakout-Kandidat, denn den Breakout, den hatte er vor 4 bis 5 Jahren und er war ja auch schon wirklich beim MVP-Race schon mal in der Top 3 vor 3 Jahren. Ich gebe dir schon recht, dass er sich sicherlich noch weiterentwickelt hat. Er hat letzte Saison eine Career-High bei Assists gemacht, bei Rebounds auch und es gibt kaum was er nicht kann. Aber wenn er ins MVP-Race jetzt einsteigt, dann ist es doch eher, weil der Teamerfolg wieder da ist. Also ich glaube einfach, dass ein Spieler wie Anthony Davis halt schon so etabliert ist, den sieht jeder schon auf dem, ja genau, wie du schon gesagt hast, Top-10-Level. Und ist es dann wirklich ein Breakout, wenn man aufgrund des Teamerfolgs wieder da oben in die Spitze reinkommt, also ganz oben beachtet wird? Also ich würde sagen, es wird schwer für ihn sein, irgendwelche Höhen zu erreichen in der nächsten Saison, die er nicht schon irgendwann mal hatte. Und also vielleicht, wenn die Lakers irgendwie das beste Team in der Western Conference werden und er ganz eindeutig der beste Spieler ist, klar besser als LeBron, dann könnte man sagen, er ist jetzt hier aufgestiegen zum vielleicht besten Spieler, ganz klar, der Liga. Dann vielleicht, ja.
Ja, der Teamerfolg. Aber
ansonsten
Der Teamerfolg ist natürlich ein Punkt, der ihm beim offiziellen Rennen definitiv helfen wird. Aber ich bin wirklich auch der Meinung, dass er quasi rein individuell auch den mit Abstand besten Impact seiner Karriere bringen könnte, eben weil er jetzt auch wirklich ein sehr interessantes Team um ihn herum hat. Und ich bin halt auch so ein bisschen der Meinung, dass es quasi nochmal schwieriger ist, von den sehr guten Spielern oder von den Superstars zu der absoluten Top 3 glasklar beste Spieler der Liga-Riege aufzusteigen, wie von dieser guten Starter-Riege zu dem erweiterten Star-Kreis. Also ich glaube einfach, dass quasi dieser Schritt nach oben hin auf die allerhöchste Plattform nochmal schwieriger ist, auch wenn er uns jetzt vielleicht ein bisschen kleiner erscheint, als eben dieser Sprung vom guten Starter zum All-Star oder sowas. Deswegen war ich einfach mal so dreist, ihn hier unterzubringen.
Ja, das war wirklich dreist, Tom. Ja, dann komme ich noch mit meinem dritten Kandidaten und ich habe Jason Tatum da gewählt. Ja, die letzte Saison war nicht so wirklich das, was man von ihm erwartet hat, aber ich glaube, dass Jason Tatum immer noch dieses große Potenzial, was alle von ihm gerne sehen würden und auch so ein bisschen erwarten, dass er es noch bringen kann. Also die letzte Saison war eigentlich sogar ziemlich enttäuschend. Nach dem All-Star-Break nur noch 13,7 Punkte im Schnitt, 44% aus dem Feld, 35% von der Dreierlinie. Das sah alles nicht mehr ganz so doll aus. Aber ich glaube einfach, dass er in der kommenden Saison, jetzt in seinem dritten Jahr, oft ist das dritte Jahr dann ja wirklich so das Jahr, in dem es so richtig rund geht, dass er da einfach erstmal die etwas größere Rolle nochmal bekommen wird. Er hatte in der letzten Saison keinen Monat, wo er mehr als 14,1 Wurfversuche hatte. Und das war der erste der Saison. Danach ging es immer nur noch so bei 12, 13 rum. Das ist natürlich schon recht wenig. Also das ist so dritte Option, Shot Volume. Also ich glaube, dass er nächste Saison nach Kemba die zweitmeisten Würfe kriegen sollte und dann wird es wahrscheinlich einfach mal so in die Richtung gehen, dass er eben effizient scored, dass er vielleicht auch ein bisschen mehr nochmal fürs Spiel machen kann, was so die anderen Stats angeht und dass er defensiv noch einen Schritt nach vorne macht, weil sein Frame sich ein bisschen ausfüllt. Also ich denke, Tatum ist auch ein Spieler, dem ich in der nächsten Saison vielleicht so den Schritt Richtung Eastern Conference All-Star Game zutrauen würde, was natürlich etwas weniger wert ist als das Western Conference All-Star Game, aber ich glaube, er ist ein Spieler, der dafür prädestiniert ist, das mal zu schaffen. Und in der letzten Saison hatte er auch sehr konstant immer so 16 Punkte im Schnitt die meisten Monate. Da erwarte ich einfach auch, dass er dann mal Monate dabei hat, wo er über 20 scored und wo einfach auch mal mehr das Spiel über ihn läuft. Und das ist mein Pick, mein dritter.
Ja, den kann ich auch sehr gut verstehen. Den hatte ich eben auch auf dem Zettel und habe eben überlegt, ihn mit reinzunehmen. Und ja, ich fand es in der letzten Saison echt auffällig, dass Tatum eben vor allem am Anfang ein bisschen geschwächelt hat. Da gab es ja auch diese ganzen Kobe Bryant-Witze, dass er eben im Sommer mit Kobe Bryant Workouts gemacht hat und jetzt versucht, so zu spielen wie er und deswegen jetzt zu ineffizienten Würfen neigt, die er nicht nimmt. dann hat er eben über die Mitte der Saison wirklich sich wieder etwas stärker präsentiert und dann eben hinten raus nochmal ein bisschen abgebaut. Und ja, ich glaube auch, dass er einfach auch so ein bisschen unter Druck stand in der letzten Saison, weil er halt wirklich auch sehr starke Playoffs gespielt hat und dann die allgemeine Erwartungshaltung so ein bisschen war, dass er jetzt ja hinter Kyrie Irving die glasklare zweite Scoring-Option wird. Und dem Ruf konnte er eben dann nicht so ganz gerecht werden. Hat jetzt ja eine etwas enttäuschende Saison gespielt. Aber deswegen denke ich auch, kann er jetzt in der neuen Saison nochmal ja, mit einem neuen Mindset sozusagen angreifen. Und eben, er hat auch das Talent, er hat auf jeden Fall die Anlagen, da gerade beim Scoring noch ein bisschen, ja, noch ein bisschen mehr zu zeigen. Er ist eben ein sehr, sehr fähiger Schütze. Und ja, ich denke auch, dass er im nächsten Jahr auf jeden Fall wieder einen Schritt nach vorn machen wird. Und deswegen kann ich ihn auch gut als Blackout-Kandidat verstehen.
Ja, er hatte zum Beispiel in der ersten Runde gegen die Indiana Pacers in 35 Minuten 19,3 Punkte im Schnitt. Das war eine defensiv sehr umkämpfte Serie. Ganz wenig Punkte sind da gefallen. Und er hat 49,9% aus dem Feld geworfen und 54% Dreier. Das war schon ziemlich gut. Auch zwei Dreier pro Spiel geworfen. Und da hat er die Offense doch schon ziemlich getragen. Und dann in der zweiten Runde gegen Milwaukee hat er ziemlich geschwächelt. Hatte im ersten Spiel nur 4 Punkte, im zweiten 5. In der Serie dann nur 12 Punkte im Schnitt mit 34% aus dem Feld. 10% Dreier. Aber die Milwaukee Bucks waren auch einfach in der Serie eine Nummer zu groß. Und da haben bei den Boston Celtics ab Spiel 2 irgendwie alle ziemlich Probleme gehabt. Aber ich glaube schon, dass Tatum einer ist, der in der nächsten Saison mal ein bisschen was von dem abrufen kann, was man ihm so zutraut und nachsagt.
Ja, und ich glaube auch, er ist eins dieser interessanten Beispiele, wo man jetzt mal so ein bisschen schauen kann, was denn an den Gerüchten dran ist, dass eben Kyrie Irving auch als Mitspieler nicht so wahnsinnig hilfreich war für die Jungen. Jetzt hat man da mit Kemba Walker jemanden, der eigentlich rein sportlich ein ähnliches Profil mitbringt, aber dem es vielleicht ein bisschen besser gelingt, den jungen Spielern der Celtics auch das Gefühl zu geben, dass sie wirklich eben auch elementarer Bestandteil der Offense sein können und dürfen.
Ja, und in der letzten Saison lief es auch für Tatum mit Kyrie Irving auf dem Feld eigentlich ganz gut. Die beiden haben zusammen auf jeden Fall mit die besten Lineups gestellt bei den Boston Celtics. Also die beiden waren zusammen auf dem Feld in über 3000 Possessions bei plus 9,6. Also das war schon somit das Erfolgreichste. Also man kann da jetzt nicht sagen, dass das nicht so besonders gut funktioniert hat. Von daher Kyrie Irving da jetzt den Vorwurf zu machen, dass mit ihm und Tatum auf dem Feld zusammen, dass da nicht funktioniert hat, das ist schon, ja, vielleicht etwas zu viel Kritik an Kyrie Irving.
Klar, ist natürlich von außen noch immer schwierig, aber ich würde jetzt zum Beispiel auch so ein bisschen trennen zwischen, haben die beiden auf dem Feld gut funktioniert und hat Kyrie Irving Jason Tatum genauso eingesetzt, dass er seine Stärken maximieren konnte, also
ja, okay, ja, natürlich. Genau, ja. Nur weil es fürs Team gut läuft, bedeutet das nicht, dass es für Jason Tatum auch unbedingt gut gelaufen ist. Das stimmt schon. So Leute, das war jetzt mal der erste Teil mit Tom zusammen, mit den drei Most Underrated Players. Weil der Podcast so lang geworden ist, haben wir daraus jetzt zwei Teile gemacht. Im zweiten Teil hört ihr Top 5 League Pass Teams, die drei Most Underrated Players von Tom und mir und dann noch eine Debatte darüber, mit wem man lieber eine Franchise starten würde, mit Ben Simmons oder De'Aaron Fox. Den hört ihr dann in ein paar Tagen.